Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Dienstag, der 21. Juli und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch wie jeden Werktag um 7.07 Uhr den ersten Sportpodcast des Tages mit den Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und wir, das sind natürlich mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, das ist Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde, Malte. Haben wir ein bisschen was zusammengetragen heute, ne?
Selbstverständlich, aber vorher würde ich dich gerne noch was Privates fragen.
Ja, na klar, gut, also jetzt mal alle weghören, bitte mal. Ja?
Nein, das ist so intim ist es dann auch nicht. Wir sind ja schließlich hier nicht unter uns, wir haben ja ein Millionenpublikum. Aber
natürlich.
Du hast doch, wir sind ja, ja altersmäßig nicht so weit auseinander. Wir sind ja beide Kinder der 70er Jahre, von daher in den 80ern uns ja bewusst auch mit Fußball auseinandergesetzt. Hast du damals schon Sammelbildchen gehabt?
Na logisch. Also pass mal auf. Weißt du, womit das angefangen hat? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber früher, wenn man Coca-Cola oder Fanta gekauft hat, war im Deckel waren so kleine, wie soll man, also aus so Gummibildchen mit Spielern drin. Und diese, damals habe ich die schon gesammelt. Das war immer oben im Deckel, ne? So, und dann ging es natürlich irgendwann mit Paninis los, ne? Ist klar.
Nach dem Motto, an Cola könnte ich mir totsaufen, nur um diese Bildchen da zu haben.
Ne? Genau, aber daran erinnere ich mich noch gut. Das ist jetzt gerade, wo du mich fragst, das ist ein Flashback in die gute alte Zeit. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt, aber ich könnte, es gibt es heute nicht mehr. Aber der ein oder andere wird sich vielleicht daran erinnern.
Damals, als wir noch jung waren.
Oh Gott, hast du die Dinger noch?
Nee, die habe ich leider nicht mehr.
Die könnten heute eventuell Millionen wert sein.
Ja, zu dumm gelaufen. Nee,
Hast du da mal drüber nachgedacht?
Nee, ich glaube, die sind entsorgt worden. Aber wenn ich mir vorstelle, was heute für irgendwelche Sammlerdinge, gerade auch wenn es um den Sport geht, aufgerufen wird, da wirst du ja blass.
Ja, vor allen Dingen in den USA. Eine Sammelkarte aus der Rookie-Saison von LeBron James. 1,8 Millionen Dollar hat die eingebracht bei einer Auktion.
Das ist so unfassbar.
Gut, die war auch unterschrieben, aber trotzdem.
Und es gab nur 23 Exemplare. Aber trotzdem verrückt, oder?
Krass.
Also ich meine, das Geld musst du erstmal haben, aber das ist ja noch nicht die Spitze des Eisberges. Das ist ja schon mal toll und das ist eine Summe, wo du dir so denkst, wer gibt denn so ein Geld dafür aus und warum für so eine schwindelige Karte? Also ich meine, wenn mein kleiner Neffe, also mein Kleiner, wenn der das jetzt hört, dann haut er mir wahrscheinlich auf die Ohren, so klein ist er nicht mal mit 11, aber wenn der, im Moment ist er gerade da im Sammelkartenfieber von einem großen Lebensmittel, sagen wir es ruhig, vielleicht wollen die ja hier Werbung machen. Rewe, gibt's doch auch Sammelkarten und die sammelt er. Ja, also wenn der verrückt danach ist und wenn der sammelt wie der Teufel, dann ist das ja das eine. Aber dann wird niemals 3,12 Millionen Dollar für eine Karte ausgegeben und es wurde es bereits.
Ja. Für einen Mann namens Honus Wagner von den Pittsburgh Pirates aus dem Jahr 1909. Also die hat ja auch schon wirklich historischen Wert, aber 3,12 Millionen.
Boah, unfassbar.
Und die klebt man sich dann irgendwo hin, beziehungsweise stellt sie sich auf den Kamin.
Also eigentlich musst du diese Karte ja, das ist ja wie ein Kunstwerk. Das kannst du ja nirgendwo zeigen. Das kannst du ja nur im Tresor haben, weil, ich meine, das war ja schon Gegenstand von vielen US-Serien oder von Filmen, Zurück in die Zukunft, da ging es irgendwie um das Ergebnisheft und so, ja, aber das kannst du doch nicht rauslegen. Das ist, wenn die lässt doch ruckzuck jemand mitgehen.
Oder stellt ein Bier drauf.
Ach du großer Gott.
Der 3,12 Millionen Dollar Bierdeckel.
Um Gottes Willen. Schön. Weißt du, wenn wir wie bei anderen Podcasts unserem Podcast einen Namen geben müssten, also einen Titel der Sendung, da könnten wir denen 3,12 Millionen Dollar Bierdeckel geben. So, gut. Können wir ja mal auf unsere To-Do-Liste schreiben. Vielleicht fällt uns wir zukünftig da was ein.
Ach, vielleicht herrlich. Wird ja bald auch das Sammelbildchen von Jude Bellingham so viel wert sein, 3,12 Millionen oder vielleicht auch nur 1,8 Millionen, man weiß es ja nicht, der Junge ist jetzt schon verdammt teuer für seine 17 Jahre, Borussia Dortmund lässt da einiges springen, 26 Millionen Euro so circa soll der Junge kosten, den sie jetzt verpflichtet haben von Birmingham City, und ob diese Summe gerechtfertigt ist, was er dem BVB bringen kann, das hört ihr gleich bei uns.
Ich habe das Gefühl, dass im ersten Lehr der Typ natürlich wieder wahnsinnig einschlagen wird. Später wird er dann wieder versilbert und wegverkauft. Naja, mal gucken. Außerdem checken wir die Lage beim AS Monaco. Oder wie der Fachmann sagt, Monaco. Dort wurde Robert Kovac gestern als neuer Trainer verkündet. Monaco hat in den letzten Jahren ja einige Trainer verschlissen, möchte man sagen. Haben sie mit Kovac jetzt den richtigen ausgewählt? Wir gucken uns das an.
Dazu gibt's für immer Top und Flop, ein Geburtstagskind, das unheimlich viel für die deutsch-italienische Freundschaft geleistet hat, und ein Radsportler, der nicht nur auf dem Rad eine Granate war, sondern auch seine Finanzen stets wirklich gut im Blick hatte.
Und im Blick haben wir auch die Entscheidung der Zeitschrift France Football, in diesem Jahr keinen Ballon d'Or zu verleihen. Wir finden, das ist eine echte Frechheit. Warum, sagen wir euch auch gleich.
Top-Thema.
Angebote hatte es für Jungtalent Jude Bellingham ja viele gegeben, aber den Zuschlag hat am Ende Borussia Dortmund erhalten. Dorthin wechselt der 17-jährige Bellingham und wird am 30. Juli beim BVB dann auch ins Training einsteigen und ab 10. August mit den neuen Teamkollegen ins Trainingslager in die Schweiz reisen. Ja, wer ist der neue Mann fürs zentrale Mittelfeld beim BVB und was kann der Verein von diesem englischen Teenager erwarten? Wir haben mal nachgefragt bei unserem meinsportpodcast.de Experten in Sachen BVB bei Julius Eid vom Podcast BVB und vom Bully Special. Julius, Jude Bellingham, wer ist das?
Jude Bellingham, ein 17-jähriger Engländer, der bei Birmingham gespielt hat, bis jetzt eben dieser Wechsel zu Dortmund stattfinden wird und damit in der zweiten englischen Liga aktiv war. Die englische Championship ist tatsächlich eine sehr interessante und vor allen Dingen körperlich robuste Liga. Und da war er tatsächlich Stammspieler gesetzt im zentralen Mittelfeld. Das ist seine Position. Und das zeigt nochmal, dass der vielleicht auch spielerisch doch noch ein wenig weiter ist als andere 17-Jährige, die auf dem Talentmarkt gehandelt werden. Deshalb könnte Bellingham tatsächlich auch kurzfristig interessant schon werden für Bundesliga-Einsätze. Und damit eben tatsächlich auch zumindest in der Breite den Dortmunder Kader sogar verbessern. Und das wird auch den Verantwortlichen, da bin ich mir ziemlich sicher, einen Grund gegeben haben, eben auch noch etwas tiefer in die Tasche zu greifen.
Wir können die Summe ja gern mal nennen. Die liegt ja in Bereichen, in die der BVB in Sachen Transfers bisher noch nicht so oft vorgestoßen ist.
Bis zu 26 Millionen wohl, wenn man Boni mit einrechnet, die eventuell dazukommen könnten. Das ist ein sehr hoher Betrag. Der ist gar nicht so weit weg von der Dortmunder Rekordtransfersumme. Das muss man da doch, finde ich, im Gedächtnis behalten, da wir hier über einen 17-Jährigen reden, der noch keinen Erstligafußball gespielt hat. Und dennoch macht die Summe Sinn, wenn man gesehen hat, wie der Markt sich generell entwickelt natürlich, aber auch wie begehrt Bellingham wohl war. Es soll wohl auch Vereine gegeben haben, die sogar bereit waren, deutlich mehr zu zahlen. Das ist eher daran gescheitert, dass der Spieler sich schon für Dortmund entschieden hat. Und ich glaube, das ist der positivste Aspekt erstmal ab vom Feld, dass man sagen kann, dass Dortmund eben diese Vormachtstellung im Bereich Talente weiter untermauert. Man hat immer sehr gute Karten, wenn man sich um die begehrtesten Talente der kompletten Fußballwelt bemüht. Und das ist natürlich heutzutage sehr viel wert. Rein spielerisch muss man auch sagen, dass Bellingham trotz dem jungen Alter und den fehlenden Erstliga-Einsätzen mehr mitbringt als viele Talente, die man auch in letzter Zeit beim BVB geholt hat. Denken wir an einen Matteo Morey, an einen Sergio Gomez, der verliehen ist, an einen Leo Balerdi, der jetzt verliehen werden soll. Nämlich durchaus spielerische Erfahrung auf einem gewissen Niveau.
Das erklärt natürlich dann auch diesen hohen Preis, den Birmingham City für Bellingham aufgerufen hat. Aber das ist nicht der einzige Grund, hat mir Julius Eid verraten.
Ab davon muss man aber auch sagen, und das muss man nicht gut finden, dass dieser Preis auch damit gerechtfertigt ist, dass minderjährige Spieler in diesem Fußballbetrieb auch Spekulationsobjekte sind. Also man rechnet schon damit, diesen Spielern natürlich auch mit einem Mehrverkaufswert. Soll erstmal bis 2023 gebunden sein. Das geht in dem minderjährigen Alter quasi nicht mehr. Aber dann soll eben eine Verlängerungsoption bis 2025 greifen, 5 Jahre Vertrag. Also im Endeffekt, wenn man es einfach versimplifiziert, da hofft man natürlich auf eine hohe Ablöse am Ende des Zykluses, den er bei Dortmund spielen wird. Und da liegt dann auch wieder eine Menge Druck auf dem Spieler, den er nicht unbedingt erfüllen muss. Wie gesagt, ich halte Bellingham für einen Spieler, der schon eine gewisse Ruhe ausstrahlt, der körperlich sehr weit ist für sein Alter, der Erfahrung gesammelt hat auf einem guten Niveau und physisch auch sogar dem Spiel von Dortmund weiter gut tun kann. Denn das sind ja gerade immer noch Tugenden, die manchmal so etwas verloren sind, wenn man sich die gesamten Dortmunder Saisons so der letzten Zeit anguckt. Aber es ist natürlich überhaupt nicht gesagt, dass dieser Spieler so einschlägt, dass er bei einem Verein wie Borussia Dortmund wirklich auf regelmäßige Spielzeit kommt. Denn Dortmund hat neben der Talentförderung natürlich auch sich mittlerweile große sportliche Ziele gesteckt. Wird die nicht opfern dafür, um dann einem Spieler so viel Spielzeit zu geben, der vielleicht das Talent oder das Versprechen, was er mitbringt, nicht erfüllen kann. Und damit stecken hinter jedem von diesen Jugendtransfers, gerade wenn viel Geld gezahlt wurde, auch immer Risiken. Und das sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten.
Das behalten wir bei der Personalie Bellingham selbstverständlich im Kopf. Und wie ist die Prognose von Julius Eid für die Entwicklung von Jude Bellingham, dass er beim BVB und bei den Fans auch nachhaltig im Kopf bleibt?
Wenn man sich viele Transfers anguckt in diesem Bereich, dann ist Jude Bellingham einer der unumstritten vielversprechendsten jungen Spieler. Ähnlich wie bei Erling Haaland im Winter, wo man sich auch fast sicher sein konnte, okay, der wird nicht komplett fehlschlagen. Ich glaube, da kann man auch die Hoffnung bei Bellingham haben und deswegen kann man sich heute als Dortmund-Fan freuen. Spielerisch hat man einen sehr tollen Spieler dazu bekommen. Finanziell auf diesem Markt, muss man ehrlich sagen, wird das ziemlich sicher kein Verlustgeschäft werden. Aber es ist tatsächlich auch nicht der sichere Bundesligasieg, den man da jetzt einmal verpflichtet hat. Auch dessen muss man sich bewusst sein.
Und ich denke, dessen sind sich auch die Verantwortlichen beim BVB durchaus bewusst. Dort ist man ja mit öffentlichen Prognosen seit der letzten Saison ohnehin etwas zurückhaltender. Julius Alt vom BVB-Podcast BVB-Beben hier auf meinsportpodcast.de und vom Bulli-Special war das mit einer Einschätzung zum Transfer von Jude Bellingham zu Borussia Dortmund.
Stand jetzt aktuell.
Niko Kovac hat also einen neuen Job gefunden. Bei der AS Monaco beerbt er ab sofort den beurlaubten Roberto Moreno. Und er hat einige Arbeit vor sich, Arbeit, an der sich seine Vorgänger, und da gab es einige von, bereits die Zähne ausgebissen haben. 2017, da war Monaco noch Champions League Halbfinalist gewesen. Von solchen Höhenflügen ist der Verein mittlerweile aber fußballerisch Stand jetzt meilenweit entfernt. Die Saison 2018-19, die endete auf Platz 17 und in der letzten Saison, da stand Monaco bei Abbruch der Liga nur auf Platz 9. Es wartet also wirklich viel Arbeit auf Kovac, ehe bereits am 23. August die Liga wieder losgehen wird. Er selber sieht sich auf jeden Fall gut gerüstet für die Aufgabe. Das machte er in einem vom Club veröffentlichten Video deutlich.
Big project, it's a big challenge, but we like it. For me, it is the right way to start a new site in a new country. I worked in three countries, that's the fourth one. So I'm enjoying Monaco and I think it is the right place for the right project.
Und auch die französische Presse scheint Kovac mehr zuzutrauen als Vorgänger Moreno. Er hat die Aura, die Moreno wahrscheinlich fehlte, so schrieb beispielsweise Nice Matin. Immerhin hat er ja mit Bayern und Frankfurt in der Bundesliga 3 Titel geholt, der Niko Kovac, und seine Bewerbungsunterlagen sind entsprechend trotz der Entlassung bei Bayern gar nicht so schlecht. Aber passen Kovac und Monaco zusammen? Manuel Behlert von 90plus.de schätzt uns das mal etwas genauer ein.
Robert Moreno hat es jetzt nicht geschafft, irgendwie einen klaren Stil zu etablieren. Kein Ballbesitzsystem implementiert, wie es eigentlich geplant war. Dass man da jetzt automatisch auf Niko Kovac kommt, erschließt sich mir auf den ersten Blick nicht unbedingt. Ich halte ihn nicht für einen katastrophalen Trainer oder sowas, aber es gab schon einige Schwierigkeiten, die er in München hatte. Auch bei Frankfurt war da zwar Licht dabei, aber auch einiges an Schatten. Es wird interessant sein, wie er zu den Vorstellungen von Monaco passt und vor allem auch, wie Monaco vielleicht die Vorstellungen geändert hat. dass sie vielleicht eine etwas andere Spielweise jetzt an den Tag legen wollen. Der Vizepräsident hat gesagt, dass Niko Kovac auch dafür bekannt ist, auch mal junge Spieler zu entwickeln. Das kann man so und so sehen. Ich wäre jetzt auf Anhieb nicht auf Niko Kovac gekommen. Die Chance, langfristig gut zu gehen, hat es schon, finde ich, weil man einfach von vornherein nie genau weiß, passt er jetzt, passt er nicht. Aber es kann durchaus sein, dass das ein Volltreffer ist, zumal in dem Kader auch wirklich viel Potenzial steckt. Und ich denke, nach einer Saison, wo sie erstmal fast abgestiegen werden, dann eine Saison, wo sie Neunter werden, ist der Erfolgsdruck jetzt auch nicht unfassbar hoch. Das heißt, wenn Kovac mit seinen typischen Stilmitteln, die er dann damals in Frankfurt auch angewandt hat, von vornherein vielleicht ein paar gute Ergebnisse einfährt, auch gegen größere Clubs, kann da schon so ein Vertrauensverhältnis entstehen, wovon Mannschaft und Trainer profitieren können. Eine gewisse Skepsis habe ich, weil da in dem Kader einfach auch noch sehr viel zu machen ist, weil die haben einen sehr, sehr großen Kader, sehr viele junge Spieler, sehr viele Talente. Und wenn da alle Laien zurückkommen, hast du da wieder eine Menge Spieler im Kader, wo es dann einfach auch schwierig wird, da eine klare Struktur reinzubekommen. Das heißt, es muss viel ausgemistet werden. Da wartet auf Sportdirektor und die ganze sportliche Leitung viel Arbeit. Und erst wenn da klare Strukturen herrschen, das heißt, wenn da ein Kader da ist, der ein bisschen kleiner ist als der jetzige, der vielleicht auch ein bisschen noch nach den Wünschen und Vorstellungen von Kovac angepasst wurde, dann kann man eine noch bessere Einschätzung abgeben. Grundsätzlich ist das ein Projekt, das ich mit Spannung verfolgen werde, auf jeden Fall, weil Monaco meiner Meinung nach auch das Potenzial hat, in Frankreich unter den Top-5-Mannschaften zu stehen. Und das Spielermaterial dazu hatten eigentlich auch die finanziellen Möglichkeiten, weil sie auch in den letzten Jahren so viele Spieler teuer verkauft haben, dass selbst trotz Corona sie eigentlich die Möglichkeit haben, noch ein bisschen was zu investieren, weil auch der ein oder andere Spieler wohl gehen wird. Deswegen wird das eine sehr interessante Sache. Die Vorbereitung ist jetzt auch nicht super lange. Dementsprechend wird es da gerade in den ersten Wochen noch vielleicht ein paar Reibungen geben und ein paar Probleme im Kader oder in der Spielweise. Aber ja, es kann gut gehen, aber eine gewisse Skepsis bleibt nach meinen Erfahrungen mit Kovac definitiv vorhanden.
Manuel Behlert von 90plus.de zur Frage, wird das was mit Niko Kovac und der AS Monaco? Wir werden das Ganze natürlich auch verfolgen, hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Tim Stützle ist unser Top des Tages. Kennt ihr nicht? Erklären wir euch. Tim Stützle ist erst 18 Jahre alt, hat aber eine unheimlich starke Debütsaison im Eishockey für die Adler Mannheim absolviert, auch wenn die Saison ja abgebrochen wurde. Aber trotz allem, er steht, stand jetzt an Nummer 1 der Rangliste der europäischen Feldspieler für den NHL-Draft. Und das völlig zu Recht, findet zum Beispiel auch Marco Sturm im Interview des Sportbuzzer. Der Ex-Bundestrainer, der ist aktuell ja Assistenzcoach der Los Angeles Kings und der ist sich sicher, Stützle, das wird man ganz großer in der NHL. Er vergleicht ihn jetzt schon mit Leon Dreiseitel und würde ihn gern auch bald bei den Kings spielen sehen.
Kommen wir zum Flop des Tages. Das haben sich die Toronto Blue Jays anders vorgestellt. Am 23. Juli will die MLB, die beste Baseball-Liga der Welt, ja wieder den Betrieb aufnehmen. Wir haben ausführlich über die Streitigkeiten zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft hierbei Stand jetzt berichtet. Nach der Einigung stellt sich jetzt allerdings die kanadische Regierung quer. Sie verweigert den Blue Jays in Toronto eine Sondergenehmigung, ihre Heimspiele im Rogers Center durchführen zu dürfen. Die Begründung: Sie müssten in Gegenden spielen, wo das Übertragungsrisiko des Virus weiter hoch ist. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass diese Reise die Gesundheit und Sicherheit von Kanadiern nicht ausreichend schützten. Die Blue Jays zeigen dafür Verständnis, man werde zwar nicht zu Hause spielen können, aber mit dem gleichen Stolz seine ganze Nation repräsentieren, man sei dabei, die beste Heimstätte für die Saison 2020 festzulegen. Keine Heimspiele, das ist bei Gegnern wie den Boston Red Sox oder möglicherweise ja auch die New York Yankees, gegen die sie spielen müssen, ein echtes Fund, aber es geht eben nicht anders. Die Regierung hat's verboten, aber trotzdem unser Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Anfang der 60er Jahre, da waren Deutsche in Italien nicht besonders beliebt. Doch unser heutiges Geburtstagskind, der war ein Grund dafür, dass sich das rasch geändert hat. Fußballlegende Helmut Haller wäre heute 81 Jahre alt geworden.
In Deutschland ist vielen jüngeren Fans sicher gar nicht mehr bekannt, wer das ist. Dabei war Helmut Haller Nationalspieler, er war Vize-Weltmeister 66, WM-Dritter 1970 und er war derjenige, der nach dem verlorenen Finale von Wembley den Endspielball geklaut und ihn 30 Jahre später für 180.000 Mark nach England verkauft hat.
In Italien ist er den Fußballfans noch ein bisschen präsenter. Klar, dort hat er ja auch von 62 bis 74 als einer der ersten Deutschen in der Serie A gespielt und mit Bologna und Juve insgesamt 3 Meisterschaften gewonnen und im Spiel seiner Mannschaften auch stets seinen Stempel aufgedrückt. Die Repubblica, die Zeitung, schrieb nach seinem frühen Tod 2012, er war in antiken Zeiten schon ein moderner Spieler, glänzend in Bologna, phänomenal bei Juventus.
Und man muss erstmal als Deutscher dann so gute Schlagzeilen natürlich auch im Ausland machen, gerade in Italien. Mit seiner Spielweise, aber vor allem auch seiner menschlichen Art, veränderte er das Deutschlandbild vieler Italiener nachhaltig. Ein Zuschauer hatte ihm mal Heil Hitler entgegengeworfen, was Haller frech mit einem Heil Mussolini konterte. Seine Schlagfertigkeit und sein Humor, das kam einfach gut an bei den Italienern.
Aber auch seine Vorliebe für das Dolce Vita und auch für schnelle Autos machten Grande Helmut beliebt. Er wurde sogar erster ausländischer Fußballer des Jahres in Italien. Sogar der Papst lud zur Audienz. Später, nach seiner Zeit in Italien, ließ er dann in den 70ern seine Karriere bei seinem Heimatclub FC Augsburg ausklingen in der damals zweitklassigen Regionalliga. Da ist er runtergewechselt.
Ja, komplett ungewöhnlich für so einen Superstar, aber ein Grund, warum er beim FCA eine Club-Legende wurde. Haller, Haller, Halleluja. So besangen die Fans ihre Legende. Eine Legende, die 2012 leider gekennzeichnet von Demenz und Parkinson viel zu früh verstarb, sonst wäre heute sicherlich eine große Party angesagt. Happy Birthday sagen wir trotzdem Helmut Haller, einem Fußballidol.
Heute in der Sportgeschichte.
Und heute vor 93 Jahren, am 21. Juli 1927, da unterstrich Radsportler Alfredo Binder noch einmal überdeutlich, warum man ihn in Italien als Campionissimo, als Champion der Champions verehrte. Damals wurde er nämlich auf dem Nürburgring Straßenweltmeister.
Nur einer von vielen Titeln für Binder in seiner Karriere, aber auch aus vielen Gründen ein ganz besonderer Titel. Insgesamt 5-mal hatte er den Giro gewonnen, 1925 bereits zum ersten Mal, insgesamt siegte er 112 Mal und beherrschte den Radsport in Europa in den 20er Jahren. Aber dieser WM-Titel von 1927 nimmt einen speziellen Platz in seiner Titelsammlung ein.
Ja, zum einen deshalb, weil es der erste seiner insgesamt 3 WM-Titel war, zum anderen, weil es die erste WM überhaupt war, bei der sowohl Amateure als auch Profis starten durften und weil Binder am Ende auch der erste Weltmeister war, der für seinen Titelgewinn das Regenbogentrikot erhielt. Das ist eine der mittlerweile meistbegehrten Trophäen im Weltsport und Binder holte das Ding 1930 und 32 auch nochmal.
Aber keinen gewann er so dominant wie 1927 auf dem kurvigen und welligen Nürburgring in der Eifel, den die italienische Tageszeitung La Stampa als Achterbahn bezeichnet hatte. Und auf dieser Achterbahn ließ Binder der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Über 7 Minuten betrug am Ende seinen Vorsprung auf seinen größten Konkurrenten Constante Giardengo.
Und Binder war nicht nur ein großer Radsportler, sondern auch ein ziemlich cleverer Geschäftsmann. Ich hatte eben ja gesagt, 5-mal habe er den Giro gewonnen. Es hätten sogar 6 Siege werden können in seiner Karriere. Doch die Veranstalter, die hatten angesichts seiner riesigen Dominanz ein bisschen Angst um die Attraktivität ihres Rennens und boten ihm an, ihm das gesamte Preisgeld einfach so zu überweisen, wenn er denn seine Teilnahme doch absage. Binder hat das akzeptiert und das Geld eingesackt und dann während des Giro sich einen lauen Tag gemacht.
Unfassbar. Das muss man sich heute mal vorstellen. Du bekommst das Geld dafür, dass du nicht startest. Hauptsache, dass der Wettkampf fair bleibt. Womöglich auch so eine Lösung für die Formel 1 und Lewis Hamilton. Der bleibt
oder
jetzt
für
einfach
Bayern München.
Oder so. Super. Ich meine, wenn im Süden in Deutschland gutes Wetter ist, dann gehen sie halt alle an Starnberger See oder an Tegernsee. Ist doch wurscht. Meister, ja gut, gute Idee.
Nach dem Motto, ihr kriegt die gesamte Fernsehkohle und dann spielen die anderen die Saison unter sich aus.
Gute Idee. Zopp, abgehakt, schicken wir an die DFL, passt.
Stand jetzt, aktuell.
Robert Lewandowski, der hat den Traum in diesem Jahr den Ballon d'Or gewinnen zu können, aber
dieser Traum ist jetzt leider ausgeträumt, weil es gar keinen gibt.
Erstmals seit 1956 wird der Ballon d'Or eine Pause machen, heißt es jetzt in einem offiziellen Statement. 2020 werden nicht alle Bedingungen erfüllt sein. Wir glauben, dass ein solches Jahr nicht wie ein normales behandelt werden sollte. Aus sportlicher Sicht reichen 2 Monate, sie sagen Januar und Februar, ohne zu vergessen, dass ja auch andere Wettbewerbe unter ungewöhnlichen Umständen gespielt wurden, nicht aus, um zu entscheiden, wer diese Trophäe erhalten sollte. Mann, ist das bitter für Robert Lewandowski, der ganz heiß gehandelt wurde bei den Buchmachern und der ja wirklich eine klasse Saison gespielt hat.
Und er hat ja nicht nur im Januar und Februar gespielt, eigentlich hat er im Januar ja gar nicht gespielt, weil er in der Bundesliga ja Winterpause war. Der hat doch auch dann noch im Mai und Juni geknipst und andere Ligen spielen doch auch. Das sind doch eigentlich nur die Franzosen von den großen Ligen, die eben ihre Saison nicht mehr spielen. Aber gut, France Football, das ist ja die Zeitung, die diesen Ballon d'Or vergibt, ist eine französische Zeitung. Auch wenn kein Franzose wahrscheinlich und kein Spieler der Ligue 1 eine Chance auf den Pokal gehabt hätte.
Müssen wir diese Entscheidung verstehen? Also ich verstehe sie nicht, weil natürlich doch auch diese Saison, also eine Saison ist doch sowieso azyklisch, geht ja sowieso nicht von Januar bis Dezember, sondern sie geht ja immer übergreifend, 20, 21, 19, 20, wie auch immer. Und
es kommt ja auch noch was, Champions League und richtig. Die neue Saison wird ja auch irgendwann gestartet.
Es wurden so viele Wettbewerbe ja zu Ende gebracht, so viele Meister stehen fest, nur weil jetzt, sagen wir mal, in Frankreich abgebrochen wurde, ist für mich nicht zu verstehen.
Ich glaube, da ist noch ein anderer Grund.
Was würdest du sagen?
Ja, Ballon d'Or wird ja von France Football, von dieser französischen Zeitung ausgegeben. Die werden ja sicherlich auch da die Party dann am Ende organisieren und die wollen vielleicht einfach das Geld sparen. Es ist ja eine schwere Zeit. Die haben sich ja auch Einbußen gehabt.
Okay, die große Gala, alle im schönen Frack. Messi hat ja immer auch überzeugt mit in jedem Jahr hässlicher werdenden Smoking. Du meinst, die wollen das Geld für die Gala und die Party danach sparen?
Ist jetzt mal so eine Vermutung.
Ja gut, also kann ich nicht widerlegen und ist auch sehr, sehr gut denkbar. Ich find's total ärgerlich. Also jetzt nicht, weil ich Robert Lewandowski besonders gerne mag, obwohl ich ihn mag, aber es ist eben einfach ärgerlich, weil es mal genau ein Jahr ist, in dem eben die beiden größten Leistungsträger der letzten 11 Jahre, nämlich Ronaldo und Messi, eben nicht so gestochen haben und jetzt hat mal wieder jemand anderer eine Chance und dann heißt's, nee, lassen wir jetzt erstmal weg.
Vor allen Dingen, es wird trotzdem ein France Football Dream Team geben. Es werden trotzdem 11 Spieler für die Saison ausgezeichnet. Wie geht das?
Ja, also da spielen ja dann offensichtlich doch die Monate dann wieder eine Rolle.
Und da wird ja auch für jede Position einer genommen. Richtig. Normalerweise ist das ja ein spielfähiges Team, was da gewählt wird.
Ja, also muss man sagen, was soll der Quatsch? Total ärgerlich. Wertet meiner Ansicht nach auch die komplette abgelaufene Saison, und zwar überall in Europa, ab.
Ich vermute vielleicht noch was anderes. Wenn ich jetzt Uli Hoeneß wäre, würde ich sagen, die Bayern werden mal wieder benachteiligt. 2013 hat es Ribéry nicht gekriegt, obwohl das verdient gehabt hätte. Und 2020 klaut man es Lewandowski. Ich gehe davon aus, dass die nächsten Tage von Uli ein Statement rausgeht.
Meinst du?
Bestimmt.
Ich bin gespannt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Fußball wird in der Premier League und in der Serie A heute gespielt. Man City und Arsenal müssen jeweils auswärts bei Watford und Aston Villa ran. Atalanta empfängt Bologna und Milan muss zu Sassuolo. Außerdem gibt's ein Freundschaftsspiel zwischen PSG und Celtic Glasgow.
Das Starts World Matchplay geht weiter. Heute um 22 Uhr ist der German Giant Gabriel Clemens aus St. Louis nochmal dran. Nach seinem Sensationssieg am Sonntag gegen Titelverteidiger und Ex-Weltmeister Rob Cross trifft er heute auf den Polen Radatski.
Und das war's für heute mit Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wieder, wie jeden Werktag, pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit ein bisschen Argumentationsfutter versorgt, damit ihr gleich im Büro den sportlich-verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gewinnt.
Wir wünschen euch einen schönen Dienstag und wir würden uns wünschen, wenn wir schon bei Wünschen sind, dass ihr uns abonniert mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort gebt gerne auch eine Bewertung ab, ein paar Sterne. Wir freuen uns über eine Handvoll. Wenn ihr uns schreiben wollt, tut das auch sehr gerne. Wir sind Stand jetzt offen für eure Gedanken. Und wenn ihr sagt, ich brauche noch mehr Infos aus der Welt des Sports, vielleicht auch noch ein bisschen tiefer gehend, dann klickt euch rein. meinsportpodcast.de hält wirklich einen bunten Strauß an tollen Podcasts bereit.
Und liefert Sport für die Ohren rund um die Uhr natürlich. Und Stand jetzt selbstverständlich immer morgens um 7.07 Uhr. Könnt ihr aber trotzdem den ganzen Tag über hören. Das war's für uns. Danke für euer Interesse. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Und jetzt noch einen Kaffee.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.